Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe schon oft über das Wetter geredet, wahrscheinlich wie ihr auch, aber ich habe noch nie über das Wetter gepredigt. Und ich nehme auch an, dass die wenigsten von euch schon mal eine Predigt über das Wetter gehört haben, oder? Schon mal Leute hier, die viele Predigten über das Wetter gehört haben? Das wird sich jetzt ändern. Tja, das Wetter spielt ja eine sehr große Rolle in unserem Leben. Wir haben das schon gemerkt im Vorprogramm. Es umgibt uns, es bestimmt unsere Gespräche, es bestimmt unsere Pläne. Es entscheidet, ob wir heute Nachmittag noch spazieren gehen und wie wir uns dabei anziehen, ob wir grillen heute Abend oder nicht. Und immer wieder sind wir vom Wetter abhängig und deswegen habe ich gedacht, es ist Zeit, mal der Sache auf den Grund zu gehen. Es bestimmt sogar unsere Stimmung und die nächsten Wochen werden wir teilweise ganz abgefahrene Geschichten vom Wetter aus der Bibel hören. Und wir steigen in diese Predigtreihe ein mit einer Themenpredigt über das Wetter. Es geht also heute ganz allgemein um das Thema Wetter und Klima. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Was hat das mit uns zu tun? Ich persönlich bin absolut kein Wetterexperte. Wenn ich was zum Wetter wissen will, dann nutze ich meine Wetter-App auf meinem Smartphone und gucke mir an, was in den nächsten Tagen los ist. Ich kann auch nicht wissenschaftlich über das Wetter reden. Ich habe mir einfach als normaler Mensch und Pastor einige Gedanken gemacht und die möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Ich hoffe, kurzweilig und inspirierend. Allerdings mute ich euch einige Texte zu. Wir werden viel lesen, um der Sache auch so ein bisschen theologisch auf den Grund zu gehen. Und ich bin gespannt, wie ihr mitgeht. Ich habe mir ganz lange in meinem Leben nichts aus Wetter gemacht. Mein Motto war immer, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Kennt ihr vielleicht? Wetter hat mich einfach nicht interessiert. Nur wenn es um Veranstaltungen ging, dann war mir Wetter immer wichtig. Ich bin so ein Typ, ich habe in meinem Leben schon ganz viele Veranstaltungen gemacht. Eine war die Vater-Kind-Freizeit bei Bauer Müller in der Lüneburger Heide. Und immer wenn es auf diese Vater-Kind-Zufrei zuging, dann wurde Wetter in meinem Leben plötzlich ganz wichtig. Am liebsten hätte ich den 30-Tage-Trend gehabt, aber der kostete extra im Internet. Und deswegen konnte man nur den 10-Tage-Trend nehmen. Und ich war wie fixiert und dann habe ich auch angefangen, fürs Wetter zu beten. Gott, mach, dass es schön wird, weil 5 Tage mit Kindern zelten bei Regen, das macht einfach keinen Spaß. Oder bei Bodenfrost auch nicht. Haben wir zwar alles schon erlebt, aber bei schönem Wetter, wenn man im Teich springen kann und schwimmen gehen kann, ist selten einfach schöner. Also eigentlich hat mich Wetter nur dann bewegt, wenn ich das Wetter für Veranstaltungen brauchte. Als ich noch die Pfingstjugendkonferenz geleitet habe und sie noch in Bergneustadt war, da war Wetter auch immer voll das Thema. Wenn es zu heiß war, dann konnte man das in der Bursthalle kaum aushalten. In den oberen Reihen sind die Leute umgekippt, weil sie eine Hitzeüberwallung hatten und wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Und als Leitungsteam bekam es immer die Meldung, ist gerade wieder einer abgeholt worden. Warum? Aber zu heiß, alles klar. Und wer so aus unserer Sicht als Veranstalter, wir haben immer gedacht, boah, wer bei so einem Wetter ne, tatsächlich sich die 40-minütige Predigt anhört, in dieser völlig überhitzten Bursthalle, ne, der muss geistlich einfach gut drauf sein. Ja? Das sind hier Hardcore-Christen. Regen, ja, hatte auch seine Vorteile bei der Pfingstjugendkonferenz. Es hatte den Nachteil, dass man mit der Essensausgabe nicht richtig wusste, was man machen sollte. Die fand dann draußen im Regen statt. Der Vorteil war, die Halle war immer voll. Bei den Predigten, alle Leute, die sonst normalerweise draußen rauchten, ja, das gibt's auch tatsächlich auf der Pfingstjugendkonferenz, saßen in der Halle und haben brav bei den Predigten zugehört. Also man wusste nie so genau, was für ein Wetter will man haben. Heute merke ich, dass meine persönliche Stimmung viel stärker vom Wetter abhängig ist als früher. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt oder so, ja. Aber ich merke, Dauerregen, ne, der macht mich geradezu mürbe. Meine Stimmung sinkt so langsam und irgendwann geht mir das auf den Geist und ich frage mich, wie es mir passieren konnte, in diese Gegend zu ziehen. Diese Gegend, ja, das wisst ihr vielleicht, gilt ja als die regenreichste Gegend in Deutschland und ich bin tatsächlich auf Leute getroffen, als ich mir hier ein Haus gekauft habe, die haben mich gefragt, sag mal, wieso machst du das? Wirklich, ja? Du kannst doch nicht in so eine Gegend ziehen, wo so schlechtes Wetter ist. Das kannst du doch nicht machen. Und dass es hier so schlecht ist mit dem Wetter, hat ja sogar mal im Spiegel gestanden. Und wenn wir in Wikipedia gucken, was über das Oberbergische steht, dann lesen wir Folgendes. Ich brauche jetzt mal die Folien. Und zwar die erste. Mit westlichen Luftströmen treffen feuchte atlantische Luftmassen im Bergischen Land erstmals auf ein Hindernis, das nennt man auch Sauerland, und werden gestaut. Folge sind Steigungsregen, die auf relativ kurzer Distanz von 800 mm im Westen auf über 1350 mm im Osten im Jahres, im Süden, ja, irgendwo dazwischen, ansteigen. Durch die Gefahr von Starkregenfällen und Spätfrösten sind die Bedingungen für die Landschaft in diesem Klima schwierig und beschränken sich seit alters her vor allem auf die Viehzucht und den Waldbau. Und wenn man sowas liest, dann weiß man, ja, wenn ich nicht hier geboren bin, habe ich mich bewusst entschieden, in diese schöne Gegend zu ziehen. Steigungsregen, Starkregenfälle, Spätfröste. Was will man mehr? Und das Gute ist ja, ne, wenn man dann so echte Oberberger kennt, und nach 20 Jahren bin ich ja auch schon fast einer und meine Kinder auch, die haben ja so einen Spruch, die sagen, ja, aber wenn es mal schön ist, dann ist es auch wirklich schön. Und ich denke immer, okay, ja, wo bitte auf der Welt, ja, stimmt dieser Satz nicht? Ja, der ist ungefähr genauso schwach wie, hoffentlich habt ihr gutes Wetter. Jo, Wetter haben wir immer. Ja, sagt man im Ruhrgebiet, glaube ich. Wetter haben wir ja immer. Ne? Das sind alles so allgemeine Sachen. Das Wetter kann uns auch manchmal ganz betroffen machen, emotional betroffen. Besonders betroffen machen mich und vielleicht auch euch Klimakatastrophen. Warum spielt das Wetter so verrückt? Warum greift Gott nicht ein und verhindert, dass das Wetter oder das Klima oder die Katastrophe Menschen tötet? Wir erinnern uns sicher an den verheerenden Tsunami Weihnachten 2004. Das war ja eine Kombination aus Geologie und Wetter. Als die Wellen kamen, ausgelöst durch ein Erdbeben, mindestens 231.000 Menschen kamen ums Leben. Auch viele Deutsche. Oder nehmen wir die jüngsten Hochwasser in Deutschland, 2010 oder 2013, Elbe, Oder, Fluten. Alles zerstört, ganze Häuser platt gemacht. Oder nehmen wir die aktuelle Hitzewelle in Pakistan mit mittlerweile schon über 1000 Toten durch Hitze. Und wenn ich sowas lese, dann versuche ich manchmal so das von mir wegzudrängen, ist ja weit weg. Und manchmal macht es mich richtig betroffen. Und ich denke mir so, boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Warum ist das so? Das Wetter geht uns alle an, die Medien berichten immer davon. Es gibt den täglichen Wetterbericht, haben wir schon gesungen, gehört. Und es gibt weltweite Klimakonferenzen. Es gibt die ganze Diskussion um Klimaveränderungen. Es geht um ein 2-Grad-Ziel, was die Menschheit erreichen will, damit nicht alles noch schlimmer wird. Die Eisschmelze soll aufgehalten werden, die Erwärmung der Erde gestoppt werden. Ich höre das und dann fange ich an zu staunen. Können Menschen so ein Ziel erreichen? Und wenn, wie soll das bei den unterschiedlichen Interessenslagen gehen? Aber eins wird auch deutlich. Wir haben doch auch eine Verantwortung für die Schöpfung als Menschen. Und inwieweit können wir dabei aber das Wetter beeinflussen? Das entzieht sich ja unserer direkten Verantwortung. Geht das vielleicht durch Gebet? Oder geht das durch aktives Handeln? Oder geht das gar nicht? Und dann gibt es ja nicht nur das klimatische Wetter, was uns umgibt. Es gibt auch sowas wie die allgemeine Großwetterlage in Deutschland. Das soziale Klima, das emotionale Wetter, die Atmosphäre in einem Raum. Und dann merken wir, oh, das können wir schon stärker beeinflussen. Gerade diese besonderen Wetterlagen können wir positiv oder negativ mitbestimmen. Und bevor ich ein paar Tipps zum Umgang mit dem Wetter gebe, gucken wir zunächst mal in die Bibel und wälzen ein paar Bibeltexte. Und dort sehen wir, dass Gott der Schöpfer des Wetters und des Klimas ist. Wie alles von Gott kommt und auf ihn hinstrebt, so ist es auch mit dem Wetter. Gott schafft das Wetter. Und wir lesen das im ersten Buch Mose in der Genesis, als Gott die Erde schafft und von der Schaffung der Welt berichtet wird und des Universums. Am ersten Tag schafft Gott Tag und Nacht, am zweiten Tag scheidet Gott die Wassermassen voneinander und am dritten Tag trennt Gott Wasser vom Land. Und am vierten Tag erschafft Gott Sonne und Mond und wir alle wissen, Sonne und Mond bestimmen maßgeblich, nicht nur, aber maßgeblich unser Wetter. 1. Mose 1,16, Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, das den Tag beherrscht und ein kleineres für die Nacht. Dazu auch das ganze Heer der Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben, den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden. Und Gott sah das alles an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag, ein Auszug aus der Schöpfungsgeschichte. Das Wetter war gut, das Klima war gut. Optimale klimatische Bedingungen herrschten auf der Erde und die Pflanzen, die Gott interessanterweise laut Schöpfungsbericht schon am dritten Tag kreiert hatte, mussten ja leben können und die klimatischen Bedingungen, die herrschten, waren optimal, damit diese Pflanzen existieren. Es folgen Tiere und schließlich die Krone der Schöpfung, der Mensch. Der Mensch bekommt jetzt den Auftrag, die ganze Erde in Besitz zu nehmen und für sie zu sorgen. Er wird also als Verwalter eingesetzt für die Schöpfung Gottes. 1. Mose 1,27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild, das ist ja schon allein der Hammer, schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Gott setzt den Menschen als Fürsorger, als Verwalter über seine Schöpfung ein, über die Tiere und über die Pflanzen. Und dieser Fürsorgeauftrag über die Schöpfung, der gilt auch noch nach dem Einbruch der Sünde in die Welt. Das können wir zum Beispiel im Psalm 8, Vers 5 lesen. Wie klein ist da der Mensch, sagt der Psalmschreiber, wie gering und unbedeutend im Angesicht Gottes. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Wir reden hier von Gott. Und jetzt kommst du, hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Das heißt, Gott setzt uns ein, er gibt uns einen Auftrag. Und es ist Wahnsinn, wie ähnlich wir Gott scheinbar sind, wenn man diesen Psalm liest. Ein weiterer Psalm wäre 104, Vers 14, die Schöpfungspsalm. Und wenn ich diese Texte richtig verstehe, dann gehört das Klima, also das Wetter, nicht direkt zum Schöpfungsauftrag. Allerdings werden dem Menschen ganz viele Dinge, die das Klima und das Wetter beeinflussen, anvertraut. Bäume zum Beispiel, Flüsse, Regenwälder. Alles Dinge, die das Wetter beeinflussen, die werden dem Menschen anvertraut. Damit soll er vernünftig umgehen. Durch den Einbruch der Sünde ist die Schöpfung, die Natur, allerdings verflucht. Gott verflucht den Erdboden und damit offensichtlich auch das Wetter. Er sagt zum Menschen, in dem Fall zum Mann hier, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß klingt schon nach Hitze. Ja, musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Die Situation nach dem Sündenfall, eine verfluchte Natur und auch ein verfluchtes Klima. Und Paulus bestätigt das 1000 Jahre später, wenn er Folgendes schreibt. Er sagt im Römerbrief, wir wissen, dass die ganze Schöpfung, also auch das Klima, bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt. Und er nimmt das Bild einer schwangeren Frau wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, wir gehören ja auch zur Natur, die schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, wir stöhnen ebenfalls in unserem Inneren. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit oder auch von dem schlechten Wetter erlöst wird. Das ist mal so eine theologische Sicht auf die Dinge und ich weiß, dass die vielleicht nicht jedem gefällt. Und sie ist auch nicht die Antwort auf alle Fragen, sondern sie stellt uns eher vor lauter Fragen. Sie fordert uns heraus. Wie gehen wir denn mit der verfluchten Natur um? Sie stellt uns vor Herausforderungen. Das Klima kann uns also nicht egal sein. Das sollen mal die Politiker lösen. Das spielt also keine Rolle. Ja, wir können ja eh nichts ändern. Das kann nicht sein. Die Antwort macht aber auch deutlich, Gott hat alles unter Kontrolle. Auch in der Zeit der verfluchten Schöpfung kann Gott immer wieder in das Klima eingreifen. Und das werden wir im Laufe dieser Predigtserie sehen. Ein Beispiel dafür ist die Sintflut. Offensichtlich ist das Klima durch die Sintflut nochmal dramatisch verändert worden. Die Bibel berichtet davon, dass sich die Schleusen des Himmels öffneten, die Quelle der Tiefe hervorbrachen und schließlich die ganze Erde überflutet wurde. Und nach diesem dramatischen Klimawandel, das war ja die größte Klimakatastrophe, die die Erde erreicht hat, gibt Gott ein Versprechen und sagt, ich gebe euch eine gewisse Klimastabilität. In 1. Mose 8, 21 verspricht er Noah und seinen Nachfahren, ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ein Versprechen. Gott schließt sogar einen Bund. Und Bünde sind für Gott ja was ganz Besonderes. Und als Zeichen dafür gibt Gott der Menschheit seinen Bogen, den Regenbogen, der leider im Moment ziemlich missbraucht wird. Der Regenbogen hat nämlich nichts mit Homosexualität zu tun, wie man meinen könnte, sondern es ist der Bogen Gottes, der an dieses Zeichen für die Menschheit erinnert, dass er die Erde nicht mehr durch eine Flut vernichten will. Und das beruhigt mich auch, ja, wenn ich manchmal Berichte lese und in der Zeitung oder im Fernsehen, da könnte man manchmal Panik kriegen und dann denke ich an dieses Versprechen, was Gott gegeben hat. Ein weiteres Beispiel für Gottes Eingreifen ins Klima ist zum Beispiel die Sturmstillung durch den Sohn Gottes. Er und seine Jünger sind unterwegs mit dem Schiff, das Boot droht zu sinken. Ja, und Jesus spricht ein Machtwort und die Leute sind geflasht und sie sagen, was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Gott kann also jederzeit in das Klima eingreifen. Und die Bibel macht auch deutlich, dass Gott das Klima einmal wieder herstellen wird. Gott wird das aktuelle Klimakaos, die aktuellen Klimakatastrophen und alles Negative, was mit dem Klima zusammenhängt, einmal wieder herstellen, wieder reparieren, wieder gut machen. Und das bestätigt uns der Apostel Johannes, und damit sind wir fast einmal durch die ganze Bibel, in Offenbarung 21, Vers 1 folgende. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Das ist eigentlich schade, ne? Aber manche Ausleger sagen, mit dem Meer ist der Tod gemeint, weil das damals dafür stand. Das beruhigt mich dann wieder. Aber es ist ja hier auch eine Vision. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das gilt auch fürs Klima.
Und das Interessante ist dann folgender Satz, dann sagte der, der auf dem Thron saß, gebt acht, jetzt mache ich alles neu. Und später sagt er und er fuhr fort, es ist bereits in Erfüllung gegangen.
Das, was wir hier lesen, ist eine Vision. Das ist die Vision der ultimativen Herstellung des Reiches Gottes. Das ist die Vollendung des Gottesreiches. Wir beten ja schon, wir bitten dich, dass dein Reich komme. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns, aber es ist noch nicht vollendet. Das, was Johannes hier beschreibt, ist die Vollendung des Reiches Gottes. Und diese Herstellung hat schon begonnen. Und diese Vision soll uns heute antreiben. Sie soll uns auch dazu antreiben, mit dem Wetter geistlich umzugehen. Wie kann das jetzt aussehen? Was machen wir jetzt mit all dem? Manche Christen denken ja, aber wir können eh nichts machen. Ist nicht unser Thema. Wetter. Da sollen sich andere drum kümmern. Evangelische Kirche oder so. Aber nicht wir. Ja? Nicht wir Evangelikalen. Das ist nicht unser Thema. Aber scheinbar will Gott ja, dass wir handeln, wenn wir jetzt mal das theologisch Reflektierte zusammennehmen. Und er vertraut ja auch seinen Kindern Talente an und er fordert uns auf in Lukas 19, handelt, bis ich wiederkomme. Gilt das auch fürs Klima? Ich würde sagen, ja. Und deswegen möchte ich euch in diesem Teil der Predigt jetzt mal reflektieren, was du und ich für das Wetter, für das Klima tun können. Also Wetter macht was mit uns, Wetter beeinflusst uns. Das Wetter kommt von Gott, Gott setzt uns über die Schöpfung und damit haben wir die Aufgabe, für die Schöpfung zu sorgen und das gilt auch indirekt für das Klima, denn unser Umgang mit der Natur beeinflusst das Klima. Ich möchte drei Dinge ansprechen, die du und ich in Bezug auf das Wetter mehr in den Blick nehmen sollten. Der erste Punkt ist, setze dich nachhaltig für gutes Wetter und für gutes Klima ein. Kämpfe mit gegen den Klimawandel in deinen Möglichkeiten. Und ich weiß, dass die Frage nach dem Klimawandel nicht einfach zu beantworten ist, besonders nicht, wenn es darum geht, kurzfristige Wetterphänomene zu beurteilen. Aber nach allem, was Wissenschaftler wissen, ist es ziemlich sicher, dass es einen Klimawandel gibt und dass das Abholzen von Regenwäldern damit zusammenhängt, das dürfte mittlerweile auch im Allgemeinwissen angekommen sein. Und an dieser Stelle möchte ich mal den Papst zitieren, der ja letzte Woche mit seiner Enzyklika Laudato Si für Aufsehen gesorgt hat. Ich bin nicht katholisch und der Papst ist sicher auch nicht unfehlbar, wie manche behaupten, aber er hat einfach auch in vielen Dingen Recht und er ist ja auch unser Bruder als Christ. Und er schreibt Folgendes zum Zustand der Erde. Er schreibt, niemals haben wir unser gemeinsames Haus, damit meint er die Schöpfung, so schlecht behandelt und verletzt wie in den vergangenen beiden Jahrhunderten. Das ist aus einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonderzeitung. Weiter bezeichnet er das Klima, also das Wetter, als ein gemeinschaftliches Gut, ein Erbe der gesamten Menschheit. Und er schreibt, unter dem Klimawandel haben vor allem die armen Menschen zu leiden, die die Vernichtung ihrer Städte und Dörfer durch tropische Stürme oder einen steigenden Meeresspiegel hilflos ertragen müssen. Also nicht wir im reichen Westen, ja, wir bauen einfach nur eine Klimaanlage mehr ein, wenn es uns zu heiß ist, sondern die armen Leute leiden. Und dann sagt der Papst, die Ressourcen der Erde werden auch geplündert durch ein Verständnis der Wirtschaft, das ausschließlich das unmittelbare Ergebnis im Auge hat. Ha, könnte man sagen. Da haben wir die Schuldigen. Die Wirtschaftsbosse. Die Industrie. Die da oben. Aber ticken wir nicht auch so? Wir sehen die Bank aus tollem Tropenholz und wollen die sofort haben. Wir fragen überhaupt nicht, wo das Holz herkommt. Wir sehen das tolle Palmöl und wollen damit braten, weil das angeblich so gut schmeckt. Wir haben Bock auf Schokolade und Eis, aber checken gar nicht vorher, ob da dieses Palmöl drinnen ist. Und für Palmölplantagen werden fleißig Regenwälder abgeholzt, wie gestern noch in der Oberbergischen Volkszeitung zu lesen war. Der Klimawissenschaftler Joachim Schellnhuber vom Klimainstitut in Potsdam, der sagt, das, was der Papst hier sagt, das stimmt. Er sagt, ich unterstütze den Papst nicht in allen Aussagen, aber das, was er hier sagt, stimmt. Es sind nicht, ich zitiere, die armen Massen, die das Klima verändern. Es ist der Konsum der Reichen. Die ärmste Milliarde der Menschen trägt praktisch nichts zum Klimawandel bei. Das ist meine Aussage. Und der Papst fordert von der Menschheit eine ökologische Umkehr. Und er sagt, als Christen, da müssen wir doch hier eigentlich ganz vorne sein. Das können wir doch nicht den Grünen überlassen. Ja, gut, dass sie diese Idee aufgebracht haben. Und er stellt zu den bisherigen Bemühungen unter anderem Folgendes fest, das ist jetzt original aus seiner Enzyklika: Leider pflegen viele Anstrengungen, konkrete Lösungen für die Umweltkrise zu suchen, vergeblich zu sein. Die Haltung, welche selbst unter den Gläubigen die Lösungswege blockieren, reichen von der Leugnung des Problems bis zur Gleichgültigkeit, zur bequemen Resignation oder zum blinden Vertrauen auf die technischen Lösungen. Und er sagt jetzt, wir brauchen eine neue universale Solidarität. Wie die Bischöfe Südafrikas sagten, bedarf es der Talente und des Engagements aller, um den durch den menschlichen Missbrauch der Schöpfung Gottes angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten. Ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten aus. Finde ich mal einen Weckruf, hat auch mich aufgeweckt, muss ich sagen. Also, setze dich nachhaltig für gutes Wetter ein. Der zweite Punkt, setze dich für Menschen ein, die von Klimakatastrophen getroffen werden. Wenn du von Menschen hörst, die von Wetterkatastrophen getroffen werden, dann öffne dein Herz und öffne auch dein Portemonnaie. Unser Überfluss soll den Mangeln anderer ausgleichen. Das ist ein biblisches Prinzip, 2. Korinther 8, Vers 14. Und gerade auch als eines der reichsten Länder der Erde haben wir erst recht eine Verantwortung. Und wenn du sagst, ich habe kein Geld, dann kannst du dich auch mit Fürbittegebeten für gutes Wetter einsetzen. Das Interessante ist ja, wir beten ja oft für gutes Wetter und wir dürfen Gott für gutes Wetter bitten. Das ist das Tolle, wir dürfen Gott für alles bitten. Und auch in der Bibel wird für gutes Wetter gebetet. Aber oft tun wir das total eigennützig. Wir wollen nicht nass werden, wir wollen einen schönen Urlaub haben, wir wollen in der Sonne baden und dann bitten wir Gott. Und das ist auch okay. Wie Gott allerdings damit umgeht, dass einige für Sonne beten, während der Bauer vielleicht für Regen betet, das weiß ich auch nicht. Ja, er muss da irgendwo wie die Gebete sortieren, aber das kann Gott ja. Aber bei der Vorbereitung der Predigt ist mir aufgefallen, bitten wir auch Gott darum, dass die Hitzewelle in Pakistan aufhört? Ich habe das bis gestern total vergessen. Ja, da merke ich, wie egoistisch ich bin. Ich hoffe, dass ich ein schönes Wochenende habe. Ja, aber dass da irgendwo 1000 Menschen an Sonne sterben, dafür bete ich nicht. Das ist doch verrückt. Bitten wir mit Bauern um gutes Wetter, damit die Ernte eingebracht werden kann? Oder für Regen, damit die Ernte eingebracht werden kann? Oder die Silage für nächstes Jahr gemacht werden kann? Bitten wir um Hilfe für Menschen, die an Dürre leiden, wo es seit Jahren nicht mehr geregnet hat? Das wäre doch eigentlich wirklich angebracht. Wenn wir schon fürs Wetter für uns beten, dann können wir doch gleich dafür mitbeten, habe ich gedacht. Ich glaube, das müssen wir neu in den Blick nehmen. Oder sollten wir neu in den Blick nehmen. Und schließlich, mein letzter Punkt, beeinflusse das soziale Klima in deiner direkten Umgebung. Und dieser Punkt, der hat jetzt überhaupt nichts mehr mit dem klimatischen Wetter zu tun. Wenn ihr so wollt, ist das ein Bruch in der Predigt. Aber ich fand ihn so wichtig, dass ich ihn als dritten Punkt bringen will. Er hat sogar drei kleine Unterpunkte. Und es geht ja auch um alle Wetter. Und es gibt eben mehr Wetterarten als das klimatische Wetter. Und diese Wetterarten, die jetzt kommen, können wir auch beeinflussen. Mein erster Punkt ist darunter, beeinflusse deine eigene emotionale Wetterlage, dein inneres Klima. Jeder von uns hat ein inneres Klima. Und interessant ist, was Stephen Covey sagt. Er sagt Folgendes. Er unterscheidet Menschen in reaktiv und proaktiv und er sagt, reaktive Leute werden von Gefühlen, Umständen, den Bedingungen oder ihrer Umwelt, also auch das Wetter, getrieben. Wenn das Wetter gut ist, fühlen sie sich gut.
Wenn es schlecht ist, beeinflusst das ihre Haltung und ihr Befinden. Proaktive Menschen tragen ihr eigenes Wetter in sich. Es ist ihnen gleich, ob es regnet oder die Sonne scheint. Sie erhalten den Antrieb aus ihren Werten, aus ihrer inneren Überzeugung. Und er sagt, jeder Mensch kann proaktiv sein. Nicht reaktiv, sondern proaktiv. Du kannst also deine emotionale Wetterlage beeinflussen. Und Covey ist gar kein Christ. Aber tatsächlich dürfte das für Christen ja wirklich noch leichter sein, denn wir haben ja den Heiligen Geist in uns. Der wohnt ja in uns. Gott wohnt ja in uns, mit dem wir unsere eigene emotionale Wetterlage beeinflussen können. Der Geist führt und leitet uns, er formt uns. Proaktive Menschen tragen ihr eigenes Wetter in sich. Fand ich total gut. Sie werden von ihren Werten bestimmt. Der zweite Gedanke unter diesem Punkt ist, beeinflusse das soziale Klima in deiner Gruppe. Wir alle leben in Gruppen, in kleinen Verbänden, auch in großen Verbänden. Das kann die Familie sein. Und wir wissen alle, wer in unserer Familie schlechte Stimmung macht, für schlechtes Wetter sorgt und wer nicht. Und manche lebt man auch schon nicht mehr zum Geburtstag ein, weil man weiß, die vergiften das Klima. Das ist natürlich schade. Wir wissen genau, wer in der Nachbarschaft für gutes Klima sorgt oder für schlechtes Klima. Wir wissen, wer das in der Klasse ist, in der Firma, am Arbeitsplatz und wir wissen das natürlich auch in unserer Gemeinde. Die Atmosphäre in einer Gruppe, das Klima in einer Gruppe, kann jeder von uns beeinflussen. Wir können gute Stimmung machen oder schlechte Stimmung verbreiten. Und Paulus fordert die Christen allgemein auf, in dem Fall in Rom, denn wo Gott seine Herrschaft, also da, wo das Reich Gottes ist, da geht es erstmal nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der rettenden Treue Gottes, und zwar in Frieden und Freude. Und das schenkt der Heilige Geist, der in uns wohnt. Wer Christus mit einem solchen Leben dient, der gefällt einmal Gott und wird von den gesamten Menschen außerhalb der Gemeinde, allen Menschen geachtet. Das heißt, wo wir ja positives Klima reinbringen, in einer Gruppe, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familie, in unsere Gemeinde, dann wird Gott geehrt, weil es Gott gefällt und Menschen achten uns. Fand ich total interessant. Und schließlich, der letzte Punkt darunter, beeinflusse das geistliche Klima in Deutschland. Und vielleicht ist das ein Auftrag, den du dir sozusagen für die Sommerferien mitnehmen kannst. Geistlich sieht es in Deutschland ja nicht so gut aus. Düster eher, Gewitter. Und deswegen glaube ich, müssen wir umso mehr Salz und Licht sein. Wir sind es ja auch. Und Jesus fordert seine Nachfolger in Matthäus 5, Vers 13 dazu auf, seid Salz und Licht. Und das Salz war ja zur Zeit von Jesu dafür da, Lebensmittel haltbar zu machen. Zu den klimatischen Bedingungen in Israel, da konntest du nicht tagelang Fisch oder Fleisch aufbewahren. Deswegen hat man das gesalzen, das blieb länger haltbar, gepökelt. Es gab keine Kühlschränke. Und deswegen übersetzt eine Übertragung, die Volksbibel, dass diesen Vers seit Salz und Licht in unsere heutige Zeit folgendermaßen. Er sagt, ihr seid genauso wichtig, wie das Salz für diese Welt ist. Ohne euch würde nichts mehr richtig schmecken. Das ist so, ihr seid wie ein Kühlschrank für diese Welt. Ohne euch würde alles vergammeln. Ihr seid ein Halogenstrahler in dieser Welt. Wenn eine Stadt oben auf einem Berg liegt, kann man ihre Beleuchtung nachts ja auch noch kilometerweit sehen. Und das ist eine interessante Metapher, die hier gebraucht wird. Ne? Jesus schickt uns als seine Nachfolger in diese Welt, um die Welt zu kühlen. Ja? Um die schlimmen und negativen Folgen des Sündenfalls mithelfen abzumindern. Auch durch eine Gegenkultur. Ja? Jesus fordert auf, mit euch kommt das Reich Gottes. Seid Salz und Licht, handelt. Und dann, was ist damit gemeint? Gute Taten, das wird im Verlauf des Textes von Matthäus deutlich, damit die Menschen eure guten Taten, eure guten Werke sehen. Seid Salz und Licht, kühlt. Damit die Menschen eure guten Taten sehen. Und was passiert dann? Sie werden Gott preisen. Total interessante Stelle. Du siehst also, wir können enorm Einfluss auf das soziale Klima unserer Umgebung nehmen. Stellt euch vor, wir würden nicht mehr nur über das Wetter schimpfen. Zu kalt, zu trocken, zu nass, zu heiß. Ja, warum wohne ich in Oberberg? Ja, und nicht auf Mallorca? Stellt euch vor, wir würden nicht nur über das Wetter reden. Das machen wir ja gerne. Stellt euch vor, wir würden das klimatische Wetter durch gutes Handeln beeinflussen. Stellt euch vor, wir würden Menschen helfen, die unter katastrophalen Klimabedingungen leiden. Und stellt euch vor, wir würden die atmosphärische Großwetterlage in unserer Gemeinde, unserer Umgebung und in unserem Land positiv beeinflussen. Mit unseren Möglichkeiten, also mit den uns anvertrauten Talenten und vor allen Dingen mit dem Wissen um Gottes große Vision, dass sein Reich kommt, dass letztendlich alles gut wird, dass er sein Reich und auch das Klima wiederherstellt und vollendet. Und ich glaube, dann würde andere Menschen auf Gott aufmerksam. Dann würden wir auch Gott, den Schöpfer, mehr preisen. Wir würden anbeten und bitten. Wir würden auch von uns wegkommen. Und dann würden wir auch Gemeinschaften, in denen wir leben, positiv verändern. Insofern stimmt es, Wetter haben wir immer. Aber wie wir mit dem Wetter umgehen, wie wir auf das Wetter reagieren und wie wir es beeinflussen, das können wir mitbestimmen. Und ich glaube, wir müssen das auch geistlich wieder in den Blick nehmen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.